Wir fahren weiter im Matthäus-Evangelium, Matthäus 15, ab Vers 29, Vers 29 bis 39. Und das ist das Wort unseres Herrn. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sie ihm zu Füßen, und er heilte sie. So dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagten zu ihm: Woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie sagen: 7 und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Die aber aßen, waren 4000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er in das Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dadurch zu uns sprichst, dass du uns lehrst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unser Verständnis öffnest, dass wir hören und verstehen, dass wir bewegt werden, darauf zu handeln. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon einmal einen Abschnitt betrachtet, das war im 14. Kapitel, in dem Matthäus auch davon berichtet hat, wie Jesus einer großen Menge von Menschen Brot und Fisch austeilte, auf wunderbare Weise diese Volksmenge sättigte. Und hier steht nun nur ein Kapitel weiter, ein weiterer Bericht über die Versorgung einer ähnlich großen Volksmenge. Und es gibt Kommentatoren, die sagen, dass hier vom gleichen Ereignis die Rede sei. Es würde einfach noch einmal berichtet. Das glaube ich aber nicht. Aber dennoch sollten wir nun tatsächlich kurz hintereinander auf eine Predigt über eine fast gleiche Sache hören? Ist das nicht überflüssig? Ich muss ehrlich sagen, in einem kurzen Moment habe ich mir überlegt, diese Stelle zu überspringen im Matthäus-Evangelium, deswegen, weil wir das schon behandelt haben eigentlich. Aber ich denke, wir sollten das nicht tun. Es ist nicht umsonst in Gottes Wort zweimal enthalten. Der Heilige Geist hat Matthäus nicht umsonst angeleitet, beide Berichte aufzuschreiben. Beide sind wichtig. Und beide enthalten eben auch unterschiedliche Betonungen, von denen wir lernen sollen. Und dazu kommt, dass zwischen den beiden Ereignissen auch schon eine Entwicklung stattgefunden hat. Die Jünger haben beim ersten Mal etwas gelernt. Es waren vielleicht nicht die gleichen Leute in der Volksmenge da, aber die Jünger, die waren wieder dabei. Sie haben etwas gelernt beim ersten Mal. Und etwas, das sie nun beim zweiten Mal noch in Erinnerung haben. Und sie reagieren entsprechend auf die Herausforderung, der sie jetzt wieder gegenüberstehen. Und der Herr lehrt sie durch das, was er tut, auf eine leicht andere Weise. Wir werden gleich darauf kommen. Nun, dass es am Anfang heißt hier, dass Jesus am See in Galiläa ankam und dort auf den Berg stieg, das ist nicht nur eine Beschreibung der örtlichen Umstände, dass er auf einen Berg hinaufstieg. Und dass Galiläa erwähnt ist, das bedeutet, dass da viele Nichtjuden wohnten, die auch dann eben zu ihm kamen und auf ihn hörten. Dieses Gebiet, in diesem Gebiet in Galiläa wohnten viele Nichtjuden. Und das erkennen wir eben auch daran, dass sie am Ende des Berichts über die Heilungen, da wird hervorgehoben, dass sie nicht nur einfach jubelten über das, was geschehen war, sondern sie verherrlichten den Gott Israels. Jesus zeigt hier einmal mehr, dass die Nationen in sein Heil mit eingeschlossen sind. Die Nationen verherrlichten den Gott Israels. Und dann heißt es, dass der Herr auf den Berg stieg und sich setzte. Auch das ist nicht umsonst so erwähnt. Manche der Ausleger meinen, dass er einfach da auf einen Anhang hinaufstieg, damit er dann besser zu den Mengen reden konnte. Das mag auch sein, aber es hat eine größere Bedeutung. Gott offenbarte sich immer auf Bergen. Und darum geht Jesus auf den Berg, wieder um sich zu offenbaren. Gottes Heiligtum stand auf einem Berg. Der Tempel stand auf einem Berg. In Eden war Gottes Heiligtum auf dem Berg, auf dem Ararat, auf dem Moria, am Sinai, auf dem Zion und so weiter. Gottes Heiligtum und wo Gott sich offenbart, das ist auf dem Berg. Und Jesus ist auf diesen Berg gestiegen, um sich dort zu offenbaren als der, der er ist. Er ist Gottes Heiligtum, er ist Gottes Tempel, er ist Gott. Er offenbart sich durch Lehren und durch Zeichenhandlungen da auf dem Berg. Dass er lehrte, das sehen wir daran, dass es heißt, er setzte sich dort. Wenn ein Rabbi zu lehren begann, dann setzte er sich. Wenn der Rabbi sich setzte, dann wussten alle, jetzt wird er uns lehren. Wir lesen das von Jesus auch an manchen Stellen, zum Beispiel bei der Bergpredigt. Am Anfang der Bergpredigt heißt es auch, dass er sich setzte. Er setzte sich, um zu lehren. Oder in der Synagoge, wo er lehrte, auch über sich selbst sprach, da setzte er sich, als er zu lehren begann. Und so können wir mit gutem Grund annehmen, dass wenn es heißt, dass Jesus sich setzte, dass er das eben tat, um zu lehren. Das wird hier in diesem Abschnitt nicht explizit erwähnt. Aber er ist hier auf dem Berg, wo Gott sich offenbart und er sitzt, während er dies tut, indem er die Menschenmenge über sich lehrt. Wir lesen ja in Vers 32, dass die Leute 3 Tage da waren. Das war viel Zeit, um sie vieles zu lehren. Und seine Lehre begleitet oder bestätigt der Herr immer durch seine Zeichenhandlungen. Er tut diese Zeichen nicht einfach nur kurz mal so. Er begegnet den Nöten, den besonderen Nöten der Menschen durch seine Heilungen. Und danach begegnet er dem alltäglichen Bedürfnis der Leute nach Nahrung. Und beides sind nicht nur praktische Hilfeleistung, eine Barmherzigkeit von ihm, diese äußere Stillung der Bedürfnisse weist auf die geistliche Not und die geistlichen Bedürfnisse der Menschen hin. Und sie weisen darüber hinaus auf Jesus selbst als den Retter, der von den Propheten angekündigt war, die sagten, dass er kommen wird und eben diese Zeichen tun wird. Es ist vorausgesagt oder voraus abgebildet. Wir haben das gelesen in der Schriftlesung bei Elia, dass er da dieses vergiftete Essen sozusagen, dass er das gesund machte. Und er hat auch Brot für viel mehr gegeben, als erst da war. Er hat für alle Brot gegeben. Und diese 3 Tage hier auf dem Berg waren nicht nur nun eine lange und vollmächtige Evangelisationsveranstaltung. Das waren sie auch. Da wird Jesus, der Christus, der Erlöser, sich selbst verkündigen oder hat sich selbst verkündigt. Aber es waren auch Lehrtage für die 12 Jünger, die künftigen Apostel. Jesus hat auch durch das, was er tat, hat er auch sie besonders gelehrt. Jesus präsentiert sich durch die Heilungen als der Retter, der durch die Sünde verursachte Krankheiten und Schwachheiten unseres inneren Menschen heilt. Darum geht's. Er ist der, der gekommen ist, um uns wiederherzustellen, uns geistlich ganz gesund zu machen. Und er erweist sich als der Versorger, der unser Bedürfnis nach geistlicher Nahrung stillt. Unser Hunger nach dem Brot des Lebens, das er selber ist, wird gestillt, indem wir ihn aufnehmen. Indem Jesus die Lahmen heilt, da demonstriert er, dass er der ist, der uns so heilt, dass wir wieder in Gottes Wegen gehen können. Wir, die wir lahm waren vor Gott. Nach seinem Willen wandeln können. Indem er die Blinden sehend macht, zeigt er, dass er gekommen ist, um uns geistlich sehen und erkennen zu lassen. Mit unseren geistlichen Augen. Was wir in der durch Sünde verursachte Blindheit nicht mehr sehen konnten. Wir konnten Gott nicht mehr erkennen. So waren wir blind. Er heilt diese unsere Blindheit, indem er die Krüppel, Menschen mit verkrüppelten Gliedmaßen heilte. Zeigt er, dass wir durch die Sünde nur noch eine verkrüppelte Gestalt von Gottes Ebenbild sind und dass er gekommen ist, um uns wieder in sein Ebenbild umzugestalten. Wenn er die Stummen heilt, dann gibt er ihnen wieder eine Stimme, um Gott zu preisen. Wer Gott in Christus nicht erkannt hat, der kann nicht richtig von ihm reden. Der ist stumm in dieser Weise. Jesus heilte alle, die sie zu ihm brachten. Alle. Und vielleicht war die Mehrheit von ihnen Heiden, nicht Juden, die vorwiegend ja in jenem Gebiet lebten. Und darum heißt es, sie verherrlichten den Gott Israels. Die Fremden, die von Israel getrennten ursprünglich, verherrlichen den Gott Israels. Das ist hier extra betont. Verstanden sie, was Jesus sie tatsächlich lehrte durch diese Zeichen? Verstanden sie, dass es Zeichen waren und nicht nur Wohltaten? Glaubten sie an Jesus als den Retter von ihren Sünden? Auch wenn wir das nicht mit Sicherheit behaupten können, dass sie das verstanden haben oder ganz verstanden haben, dürfen wir doch annehmen, dass sie etwas davon verstanden. Jesus hat ja in diesen 3 Tagen nicht nur die Kranken geheilt, ohne ein Wort dazu zu sagen. Er hat sich auf den Berg begeben, um sich zu offenbaren, und er hat sich hingesetzt, um zu lehren. Und die Menschen priesen und verherrlichten den Gott Israels. Und das kann nur das Resultat von einer gewissen Gotteserkenntnis sein. Nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott Israels haben sie gelobt und gepriesen. Sie mussten verstanden haben, was das Besondere ist am Gott Israels. Nachdem die vielen geheilt sind, ruft nun Jesus seine Jünger herbei. Und das tut er mit einer ganz bestimmten Absicht, nämlich mit der Absicht, nun sein Training mit ihnen fortzusetzen. Seine Bibelschule oder sein theologisches Seminar sagt, kommt jetzt zu mir, jetzt seid ihr dran. Und wenn er nicht mit diese Absicht gehabt hätte, dann hätte er auch einfach tun können, was er dann tat, nicht wahr? Aber er bezieht jetzt ganz bewusst seine Jünger mit ein, kommt her und schaut, was jetzt geschieht und was das bedeutet. Und er ruft sie zu sich und sagt ihnen aber erst einmal nicht, was er jetzt tun wird. Er schildert ihnen nur das Problem. Ich dachte so nebenbei an meine Frau, die das manchmal auch tut. Sie schildert mir nur das Problem, aber damit sagt sie mir eigentlich, man muss jetzt etwas tun. Und ich muss dann selber merken, was ich tun soll. Jesus sagt ihnen, was das Problem ist und wie er über die Leute denkt, wie ihr Zustand ihm beelendet und wie er für sie besorgt ist. Das sagt er und zeigt er ihnen. Und damit zeigt er ihnen erstens, wie Gott denkt und handelt, um die Menschen von ihrem Elend zu erlösen. Und zweitens zeigt er, dass der Dienst der Jünger eben in gleicher Weise beginnt. Oder? Sie sollen beelendet sein über die Not der Menschen. Die Jünger Jesu sind diejenigen, die die geistliche Not der Verlorenen sehen und die erkennen oder erkennen sollen, wie sie vom Herrn gebraucht werden, um ihnen das Heil zu bringen, zu verkündigen. Jesus sagt, dass es ihn beelendet, dass die Leute, die so lange bei ihm ausharrten, nichts mehr zu essen haben. Und das ist interessant, nicht wahr, dass er nicht sagte zuvor, dass die Blinden, die Lahmen und die Krüppel ihn beelenden. Da hat er das noch nicht gesagt. Er sagt es über die, die kein Brot haben. Und vielleicht ist hier auch eine geistliche Wahrheit dahinter. Es ist das größere Elend, wenn man kein Brot des Lebens hat. Mit einer Behinderung kann man leben. Aber ohne Essen und Trinken kann man nicht leben. Wie diese Menschen, die Jesus hörten, auf dem Heimweg verschmachten würden, so muss ein Mensch, der nicht das Brot des Lebens isst, geistlich verhungern und verschmachten. Das müssen die Menschen und auch die Jünger verstehen. Sie müssen das verinnerlichen. Und darum tut Jesus dieses Wunder auch ein zweites Mal. Vor den Augen der 12 Jünger. Alle haben 3 Tage lang die Lehre Jesu gehört. Viele wurden körperlich gesund gemacht. Aber das genügt nicht, um das Leben zu haben. Sie können vielleicht ein besseres Leben haben jetzt, da sie geheilt sind. Es lässt sich besser leben, wenn man gesund ist. Und wenn man Gottes Weisheiten aus der Bibel kennt, ja auch. Es lässt sich besser leben damit. Aber Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein besseres, ein leichteres Leben haben. Wir müssen das Leben haben. Wir müssen sein Leben haben. Wir müssen ihn selbst, das Brot des Lebens, haben. Der Herr führt seine Jünger an das Problem heran und an seine Lösung heran, indem er ihnen erst nur sagt, diese Menschen müssen essen, sonst verschmachten sie. Er fordert sie heraus, weiter, selbst weiter zu denken. Wie als wollte er sagen, erinnert ihr euch, was wir das letzte Mal taten, als wir so viele Hungrige vor uns hatten? Die Jünger müssen sich erinnert haben, sie können es kaum vergessen haben. Dennoch antworten sie etwas zögerlich, nicht wahr? Es ist ihnen klar, ja, wir müssen jetzt irgendwie Brot für diese vielen Menschen auftreiben. Aber woher nehmen wir so viel Brot? Vielleicht meinten sie ja, woher nehmen wir diesmal wieder so viel Brot? Weil sie das ja schon im Kopf hatten, was vorher geschah, was Jesus getan hat. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Jünger völlig vergessen haben, wie Jesus zuvor die 5000 ernährt hat. Ich glaube, sie antworteten jetzt nicht im Unglauben, sondern eher erwartungsvoll. Sie warteten darauf, was Jesus diesmal tun würde. Wie auch immer, Jesus bewegt sich weiter vorwärts. Er stellt die nächste Frage an die Jünger. Er lehrte sie oft auch, indem er ihnen Fragen stellte. Was habt ihr? Was habt ihr, das ihr beitragen könnt? Ich denke, diese Frage hat auch eine große Bedeutung. Es geht nicht nur darum, einmal zu sehen, was allenfalls vorhanden ist, sodass man dann sagen könnte, ja, immerhin, das, so viel haben wir. Das ist mal ein Anfang, nicht wahr? Das war nicht der Fall. Sie müssen einmal mehr erkennen und bekennen, was wir haben, was wir beitragen können, um diese Menschen zu ernähren mit dem Brot des Lebens. Das reicht nirgendwo hin. Und dennoch, sie haben etwas Weniges. Und wenn wir das geistlich deuten, und das sollten wir, dann können wir sagen, die Jünger Jesu, diejenigen, die im Glauben stehen, sind vom Herrn begabt. Sie haben etwas. Sie können mit ihrer Begabung dazu beitragen, dass Menschen vom geistlichen Verhungern gerettet werden. Aber sie können das nicht allein durch die Verwendung ihrer Gaben bewirken. Es reicht nur, wenn der Herr sie gebraucht, um sein Werk zu tun. Wir haben das Brot des Lebens. Wir haben vom Brot des Lebens, was für uns selbst reicht. Nicht wahr? Und wenn der Herr uns damit gebraucht, dann reicht es für alle, denen er es geben will. Und es geschieht so. Der Herr nimmt das, was die Jünger haben, und er dankt dem Vater im Voraus, bevor alle gesehen haben, dass er das geben wird, was gebraucht wird. Jesus weiß, dass der Vater im Himmel das Nötige geben wird. Darum dankt er schon vorher. Und dann teilt er aus und alle werden satt. Und wieder bleibt viel mehr übrig, als sie am Anfang hatten. Vielleicht mehr als das letzte Mal, weil das letzte Mal, da waren Handkörbe genannt, die 12 Körbe, das waren Handkörbe. Und hier, das sind große Körbe, das ist ein anderes Wort. Das waren sehr große Körbe, in die man Ernte einsammelte. Viel mehr, als sie am Anfang hatten. das Brot des Lebens, das der Herr gibt, das er selbst isst, geht niemals aus. Das Brot des Lebens geht niemals aus. Es ist genug da, dass alle Erwählten, die noch zu seinem Königreich dazukommen sollen, in den vielen Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, die noch kommen, alle können vom Brot des Lebens empfangen. Jesus ist genug. Er ist nicht gerade nur so gerade gut, sondern er gibt das Leben überfließend. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, hat er gesagt in Johannes 10. Matthäus schrieb sein Buch, um zu zeigen, dass Jesus der angekündigte König ist. Das ist der Hauptzweck, warum er dieses Buch geschrieben hat. Jesus ist der angekündigte König, der gekommen ist, der sein Königreich einführt. Und nicht nur das, er zeigt auch, worin dieses Königreich besteht, was das für ein Königreich ist, was da drin ist. Und hier im heutigen Abschnitt haben wir gesehen, dass Jesus die Nöte der Menschen sieht und sie vollkommen behebt. Alle Kranken und Invaliden, die er anrührte, wurden gesund. Und alle Hungrigen wurden gesättigt. All die Krankheiten, an denen die Menschen schließlich sterben werden, behebt er und gibt ihnen das wahre Leben. Die Krankheiten, die sie hatten, machten die Menschen unrein, also kultisch unrein. Sie konnten nicht am Gottesdienst im Tempel teilnehmen, da durften sie nicht hinein, bis Jesus sie gesund machte. Jetzt waren sie gereinigt. Und indem der Herr sie gesund machte, hat er sie eben kultisch gereinigt. Gereinigt, um Gott zu dienen. Das ist ein Bild für die Reinigung der Krankheit, die Sünde heißt. Und die uns von Gott trennte, sodass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben konnten. Jesus reinigte uns und gab uns so den Zugang zum Vater. Und er gab uns das Brot des Lebens und gibt uns weiterhin das Brot des Lebens, sodass wir nicht sterben, sondern für Gott leben können. Und das nicht nur für uns selbst. Wie die 12 Jünger damals haben wir auch mehr von dem Brot des Lebens, als dass es nur für uns selbst reichen würde. Es sind bis heute viele Körbe übrig. Wir haben es anvertraut bekommen, dass wir es den Verhungernden dieser Welt anbieten können. Es ist nicht so, dass wir selbst das Leben, das wir haben, weitergeben können. Das können wir nicht. Es ist Jesus, der das Brot des Lebens ist und es auch gibt. Aber wir können auf ihn hinweisen. Wie wir am letzten Sonntag ja so gut erklärt bekommen haben, kann jeder von uns das tun. Jeder von uns kann auf Jesus hinweisen. Wenn wir von Jesus reden, wenn wir von ihm leben, wenn wir das Leben, das er uns gibt, vor den Augen der Welt leben, dann verkündigen wir in ganz praktischer Weise den Christus. Wir zeigen der Welt allein dadurch, dass wir leben, dass wir von ihm leben, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, um uns zu reinigen, um uns geistlich gesund zu machen. Und das ist viel mehr als uns körperlich gesund und unversehrt zu machen. Wenn wir durch das Wirken des Herrn geistlich gesund sind, dann sieht man uns das an, nicht wahr? Man sollte uns das ansehen. Wir können und sollten unsere Gesundheit auch erhalten, indem wir uns von dem Brot des Lebens ernähren. So sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: Halte fest das Bild oder das Muster der gesunden Worte, oder eigentlich heißt es der gesundmachenden Worte. Halte das Bild fest, das Bild der gesundmachenden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Oder wie Petrus schreibt: Seid wie neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr dadurch heranwachst. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Er ist geistlich genesen, gesund und gut ernährt. Und er wird das nicht nur für sich selbst, für sich allein sein, sondern das gesunde Leben wird von ihm ausgehen und überfließen. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht etwas, das wir machen müssen irgendwie, sondern das ist so. Jesus sagte, und das zum Schluss: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.